Freiraum. Der Podcast, der für sich spricht. Mit Fragen, die wir immer schon stellen wollten, an Menschen, mit denen wir schon immer mal schnacken wollten. Live aus Bremen.
Willkommen im Freiraum, der Podcast von Bremen 2, Weser Kurier und dem Bremer Presseclub, Folge Nummer 7. Ich bin Julius und mir gegenüber bzw. neben mir sitzt Hendrik Otremba. Herzlich willkommen.
Danke.
Hendrik ist Autor, Musiker, bildender Künstler, Dozent, zurzeit auf Lesetour zu seinem neuen Buch Kachelbats Erbe und gerade auch auf Minitour gewesen mit seiner Band Messer, 5 Konzerte zur neuen Single. Die Band ist jetzt heute nicht dabei, aber aus seinem Buch werden wir heute was hören. Kachelbats Erbe, in dem Buch lassen sich verschiedene Menschen nach dem Tod einfrieren, in der Hoffnung, irgendwann wieder aufgetaut zu werden. Hendrik, Kryonik, so nennt sich das Verfahren, das klingt sehr nach Science-Fiction. Aber wird bereits gemacht, irgendwie 300 bis 400 Menschen weltweit sollen eingefroren sein. Wäre das auch was für dich?
Nee, ich glaube nicht. Also ich finde das schon interessant und ich stelle mir auch die Frage, wie wird die Zukunft auf diesem Planeten aussehen. Aber ich denke eher, wenn ich mir angucke, was gerade so los ist, dass man vielleicht in der Zukunft gar nicht plötzlich wieder aufwachen will. Dass man vielleicht auch dann da wach wird und aufgetaut wird und sieht ganz furchtbar aus.
Trump ist immer noch Präsident im Jahr 100.
Ja, es gibt auch noch viele andere Dinge, schlimme Dinge. Also der wird immer so als das absolut Böse personifiziert ist er ja auch, aber der ist jetzt leider nicht der Einzige. Da könnte man ja vielleicht noch irgendwie mit zurechtkommen, aber es gibt viele Schurken. Überall.
Andererseits wäre es natürlich auch schön, irgendwie dem Tod von der Klippe zu Schnippel zu springen.
Bin ich mir auch gar nicht so sicher, weil irgendwann ist vielleicht auch mal gut. Also so, ich will, glaube ich, gar nicht ewig leben. Also ich habe schon richtig Bock, ich lebe auch sehr gerne und möchte auch noch möglichst lange da bleiben. Aber irgendwann reicht's vielleicht auch mal. Also ist ja auch aufregend genug.
Allerdings muss man sich da mit der eigenen Endlichkeit auseinandersetzen. Und das ist ja irgendwie etwas, was also mir zumindest Angst, beziehungsweise ich vermeide es einfach grundsätzlich.
Ja, wir sind ja auch noch jung.
Gut, das Glück haben wir, ja.
Ja, aber mir hat das jetzt nicht, mich hat das nicht irritiert, mich auch mit Gedanken im Hinblick auf Endlichkeit zu beschäftigen, die mich betrafen. Ganz im Gegenteil, weil in meiner Wahrnehmung geht es in einem Roman auch sehr viel eben um das Leben der Menschen und der Tod ist sozusagen irgendwie eine Grenze und es geht um das Gedankenspiel, den zu überspringen. Aber das, was im Roman erzählt wird, ist ja vor allem die Zeit, die die Leute da sind. Also es geht um die Gegenwart dieser Menschen. Und das hat mir, glaube ich, im Schreiben des Romans viel mehr bewusst gemacht, wie intensiv man leben kann und wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es gibt zu leben und wie abenteuerlich das alles sein kann. Deshalb denke ich auch, in dem Roman spielt der Tod eine große Rolle und ist sozusagen ein Art Fixpunkt, um das mal einfach zu sagen. Und mir geht es aber eher um das davor und um das Leben.
Das war auch eine ganz schöne Beschreibung, die ich irgendwie als Rezension irgendwo gelesen habe zum Buch, dass es kein Tiefkühlmärchen ist, sondern eher ums Leben geht und um die Geschichten der Personen.
Ja, das finde ich gut. Kein Tiefkühlmärchen, das gefällt mir. Ja.
Aber vielleicht müssen wir trotzdem erstmal darüber reden, wie das mit dieser Kryonik funktioniert. Das Blut wird nach dem Tod mit Stickstoff ausgetauscht, quasi als Frostschutzmittel.
Ja.
Du beschreibst das Ganze ja sehr detailliert. Also wie funktioniert das?
Ja, also ich habe wirklich recherchiert. Ich habe es nicht im Selbstversuch gemacht und war auch nicht dabei, als das vielleicht mit anderen Leuten geschehen ist. Aber es gibt da zum einen irgendwie auch es gibt Narrative sowohl in Filmen als auch in irgendwelchen Dokumentationen oder so. Aber man kommt auch an diese Leute ran, die das praktizieren. Also ich habe auch Kontakt aufgebaut zu Alcor und dem Cryonic Institute. Das sind die zwei Anbieter in Amerika in der Recherche, weil ich Fragen hatte und bin Mitglied in einem Verein geworden in Deutschland, der sich mit der Kryonik beschäftigt, aus Recherchegründen. Ich will nicht, dass die mich irgendwann einfrieren, sondern...
Ist das nicht die Grundbedingung dann?
Nee. Die Grundbedingung ist, dass man einen kleinen Beitrag zahlt. Ich hatte so Fragen für den Roman, weil für mich dieses Thema auch wahnsinnig neu war und auch überraschend war und ich auch gar nicht, ich dachte am Anfang, das wäre ausgedacht. Ich bin über einen Zeitungsartikel darüber gestolpert irgendwann mal so und dachte, das ist eine interessante Geschichte und hab dann bemerkt, dass es eben keine Geschichte ist, sondern dass was da erzählt wurde, tatsächlich stattfindet seit den 60er Jahren. Und dass es wirklich, wie du gerade sagst, schon über 300, 400 Menschen gibt auf der Welt, die eingefroren sind. Genau, das Verfahren läuft so, Die Menschen sterben, das ist recht wichtig in der Kryonik, der Tod als Grenze sozusagen. Und die soll dann irgendwie übersprungen werden in einer auch wahnsinnigen Hypothese. Und am besten kann man das, glaube ich, erklären, wenn man einfach den Ablauf einmal schildert. Der Mensch stirbt, der sich einfrieren lassen will. Der hat im besten Fall vorher eine Lebensversicherung abgeschlossen zugunsten dieser Kryonikanbieter, damit die ein Budget haben, sozusagen die Lagerung des Körpers adäquat zu sichern. Und naja, dann stirbt der Mensch aus diversen Gründen, Krankheit, Alter, also so, das ist ganz unterschiedlich. Und dann muss es ganz schnell gehen. Dann muss ein Arzt einen Totenschein unterschreiben. Das ist ganz wichtig. Weil wenn das nicht geschieht und eine Obduktion wird unternommen, dann ist die ganze Geschichte schon gescheitert. Dann
muss wieder aufgetaut werden.
Und ein zweites Mal einfrieren ist, glaube ich, nicht so gut. Und dann wird dem Körper eine Herzkompressionsmaschine umgeschnallt und eine Beatmungsmaske aufgesetzt, um den Zellverfall aufzuhalten, der ab dem Todesmoment einsetzt. Dann wird ein Gerinnungshemmer gespritzt, damit das Blut nicht gerinnt. Und es wird ein Beruhigungsmittel gespritzt, was ich total interessant fand, weil einer Leiche oder irgendetwas dazwischen ein Beruhigungsmittel zu spritzen, finde ich erstmal abwegig. Aber dadurch, dass es diese Herzkompressionsmaschine gibt und die Beatmungsmaske, könnte es passieren, dass die Personen wieder aufwachen, obwohl man das gar nicht will, weil die sollen ja erstmal in diesem Zustand bleiben. Und deshalb dieses Beruhigungsmittel. Und dann wird der Körper ganz schnell in eine Art Sarg gelegt, mit Eis gefüllt und dann ganz schnell transportiert in einen Operationssaal von einem dieser Kryonikunternehmen. Dann wird das Blut ausgetauscht gegen ein Frostschutzmittel, was extra dafür entwickelt wurde über die Halsschlagader. Ja, also so habe ich mich auch gefühlt, wie du gerade guckst. und dieses Frostschutzmittel soll bildet keine Eiskristalle, die würden nämlich die Adern zerstören, sondern es verglast und dadurch werden die Adern sozusagen nicht geschädigt oder nur geringfügig beschädigt. Und dann wird der Körper langsam runtergekühlt und wird dann nach einer Weile, wenn er eine bestimmte Temperatur erreicht hat, kopfüber in flüssigen Stickstoff getankt. Kopfüber, da war ich auch erst irritiert, warum das kopfüber sein muss. Und es ist total einleuchtend, wenn man es weiß, wenn nämlich mal irgendwas passiert und so ein Tank schlägt leck und der flüssige Stickstoff läuft aus, dann ist der Kopf noch am längsten geschützt. Weil im Kopf, so sagen zumindest die Kryonik-Anbieter, ist der wichtigste Teil des Menschen, nämlich das Gehirn, und da konstituiert sich die Erinnerung. Und das war's dann. Und dann hoffen die, dass irgendwann eines Tages in ferner Zukunft die Möglichkeit gegeben sein wird, diese Menschen wieder aufzutauen, erstens, und zweitens dann eben diese Schäden, die dann doch auch geringfügig entstehen, im Einfrierungsprozess wieder rückgängig zu machen und auch den Leiden natürlich zu helfen, die zum Tode geführt haben, also das Alter aufhalten.
Wenn man gestorben ist, ist man ja... Ist man tot, ja.
Und dann geht es darum, dass zum Beispiel, dass es bei ganz vielen Menschen, die sich einfrieren lassen, der Beweggrund, die leiden an einer Krankheit, die noch nicht heilbar ist und wo auch noch nicht zu erwarten ist, dass die in absehbarer Zeit Heilung finden wird, und die lassen sich einfrieren, wenn es zum Ende geht sozusagen, in der Hoffnung, dass die, wenn die Medizin soweit ist, deren Krankheit zu heilen, dann aufgetaut werden können. Also eigentlich so ein bisschen Standby, eigentlich so ein bisschen Zeit schinden.
Ja. Du hast gesagt, du hast recherchiert, du hast auch Leute getroffen, die sich einfrieren lassen. Mhm. Was sind denn das für Leute?
Es war ganz interessant, weil ich bin Mitglied geworden in diesem Verein in Deutschland, weil ich in der Recherche, weil ich an der Stelle nicht weiterkam, die für den Roman recht wichtig ist. Und die konnten mir dann tatsächlich helfen und haben mir Informationen gegeben, die mir weitergeholfen haben. Und da ging es darum, dass ich letztendlich die Kryonik von der menschlichen Hand sozusagen entkoppeln musste. Ich musste irgendeine Idee finden, wie das die Menschen überdauern kann, dieses Verfahren. Weil eigentlich muss der flüssige Stickstoff nachgefüllt werden. Und das ist sozusagen nur möglich, wenn jemand da ist, der das macht. Und ich wollte eine Situation schaffen, in der kein Mensch mehr da ist und diese Tanks trotzdem, diese Körper gefroren bleiben. Dann bin ich Mitglied in dem Verein geworden, weil man nur an Informationen von denen kam, wenn man Mitglied wurde im Verein. Und dann haben die mir meine Fragen beantwortet per Mail damals. Das war super hilfreich, ich war dankbar. So, und dann war der Roman fertig. Und dann kriegte ich mit der Post eine Einladung zur Jahreshauptversammlung nach Frankfurt am Main in das Ruderhaus Mein Glück, zur Jahreshauptversammlung dieses Vereins, der sich um die Kryonik bemüht oder versucht irgendwie auch so Lobbyarbeit da zu machen, Forschung vorantreibt und so. Und dann bin ich dahin, weil ich war ja mit dem Roman fertig, hatte nichts mehr zu tun. So, und dann bin ich da so inkognito hin, habe mich auch nicht zu erkennen gegeben als Schriftsteller erstmal. Und habe dann die Leute da kennengelernt und ich bin da erstmal in so einen Krimi geraten, da ging es um, also das sind glaube ich Interna, die man vielleicht gar nicht verraten darf, aber da hätte man wieder ein Buch drüber schreiben können, was da so los war, vielleicht mache ich das nochmal eines Tages. Und es war ganz spannend, weil ich dachte, ich treffe da, wenn ich ehrlich sein soll, ich dachte, ich treffe da so ein paar Spinner. Und dann kam ich da hin und habe wirklich ganz, ganz interessante, wunderbare, nette Menschen kennengelernt. Da war ein gläubiger Christ, wo ich auch dachte, das hat doch einen Konflikt irgendwie in sich. Und der sagte so, nö, irgendwann komme ich in den Himmel, ich habe gut gelebt, aber ich will noch leben. Und der wollte sich einfrieren lassen eines Tages und hat auch einen Vertrag mit einem Kryonikunternehmen in Amerika, weil er sagt, bis zum Himmel will ich einfach noch ein bisschen warten und noch eine zweite Chance bekommen, wenn es mal soweit ist. Also das hätte ich nicht erwartet, so jemanden da zu treffen. Dann war da eine Familie, die ihr zweites Kind gerade erwartet hat, also auch die wahnsinnig lebensbejahend und gegenwartsbezogen waren und so. Und ein Unternehmer, dann auch Wissenschafts- und Science-Fiction-Fans natürlich. Ja, auch so Leute mit so einer leichten Neigung zur Verschwörungstheorie, die waren da schon auch dabei, muss man sagen. Aber also wirklich sehr unterschiedliche Menschen. Kam noch jemand aus Russland angereist, der so ein Armband entwickelt hat, mit dem man, wenn der Körper stirbt, das so ein Signal sendet, damit die Leute, die einem helfen, dass man eingefroren wird, auch bemerken, dass man stirbt. Und also ich saß da und war total baff. Und auch ein Künstler war da, den habe ich seitdem schon ein paar Mal wieder getroffen. Recht alter Mann, der ist Mitte, Ende 70. Und der sagt, der versucht alles Mögliche zu unternehmen. Der lässt seine gesamten Tagebücher transkribieren. Der hat einen in New York oder in Wien, ich bin gerade nicht ganz sicher, einen Bot entwickeln lassen, dass er digital weiterlebt. Der hat sich Stammzellen entnehmen lassen und er wird sich einfrieren lassen. Also da ist auch sowas ein Stück weit Narzisstisches.
Also absolut dieses, okay, ich will den Tod überwinden.
Der
ich
Künstler,
will irgendwie,
genau, ja. der ist so wichtig, der will die Welt nicht verlassen. Gleichzeitig kann man ganz klar sagen, ich habe den ja kennengelernt und oft mit dem jetzt gesprochen, da geht es auch einfach darum, auf künstlerischer Ebene sich mit Dingen zu beschäftigen, die seinen eigenen irgendwann nahenden Tod natürlich für ihn vielleicht greifbarer oder ertragbarer machen. Ich würde jetzt gar nicht sagen, das ist ein Narzisst, sondern eher, der beschäftigt sich eben mit seinem eigenen Leben und dem nahenden Ende, das dann irgendwann kommt.
Wobei er muss auf jeden Fall dann wahrscheinlich auch ganz gut Geld haben, weil das ist ja doch ziemlich teuer. Ich habe mal irgendwie gesehen, 200.000 Euro,
ja.
Dollar kostet das Ganze, wenn man sich ganz einfrieren lassen kann. Man kann auch nur sein Gehirn einfrieren
oder
lassen,
nur den Kopf. Nur den Kopf. Kopf ist billiger.
Ja. Kopf ist billiger alleine, ja. Aber es ist ja schon irgendwie ganz schön absurd, weil es auch ethisch doch irgendwie ganz schön fragwürdig ist, weil man ja den Körper, so Seele wird dann mit, ist auch einfrierbar.
Absolut. Also diese Fragestellung ist natürlich unsagbar komplex. Ich finde aber, es gibt noch ganz pragmatischere Irritationen in diesem ganzen Thema, nämlich wenn man sich mal anguckt, wie viele Menschen es gibt und wie viel mehr Menschen es werden und wie viele andere Lebewesen dadurch nur noch, oder wie wenig andere Lebewesen nur noch Platz haben und was diese ganzen Menschen auf diesem Planeten antun und wie der eigentlich langsamer aufgebraucht ist, da denke ich, wenn jetzt noch welche dazukommen und Menschen werden wieder, also es werden ja immer mehr, wenn die sich dann irgendwann auftauen lassen.
Aber wir schaffen ja gerade ganz gut Platz, also von daher ist ja da noch Platz für Menschen. Okay.
Ja, es ist auf jeden Fall, gibt's einige Fragestellungen, die sich kaum beantworten lassen, die in diesem ganzen Ding Kryonik mit drinstecken. Und das war, glaube ich, für mich dann auch ein Beweggrund, mit einem Roman darüber zu schreiben und diesen Fragen irgendwie nachzuspüren. Noch nicht mal mit der Motivation, die jetzt zwingend zu beantworten, das traue ich mir auch gar nicht zu, sondern eher diese Fragen mal auszuloten. und zu gucken, wo führen die uns hin.
Und warum Leute sich auch einfrieren lassen wollen. Du hast ja gerade die Leute beschrieben, die du da kennengelernt hast, und danach, ich hätte jetzt gefragt, hast du dich an denen orientiert? Hast du ja nicht, weil du ja später kennengelernt, aber hättest du ja, weil wenn man sich die Figuren anguckt, deine kalten Mieter, wie du die nennst, da sind ja auch irgendwie abgehalfteter Schriftsteller beziehungsweise irgendwie große Koryphäe mal gewesen oder eine Wissenschaftlerin, Auftragskiller, sind ja auch alles ganz unterschiedliche Typen.
Die Beweggründe der Leute, die ich dann später kennengelernt habe, ähnelten zum Teil den Beweggründen der Figuren, die ich mir ausgedacht habe. Aber die Figuren, die ich mir ausgedacht habe, waren schon noch ein Stück weit von diesen Leuten, die ich da in Frankfurt im Ruderhaus Mein Glück kennengelernt habe. Die waren noch ein bisschen anders. Dieses Ensemble der kalten Mieter, das sind quasi die im Roman eingefroren werden und deren Geschichten dann aufgeschrieben und nacherzählt werden von der Hauptfigur Kachelbart. Das sind alles eher verkrachte Existenzen, wo man sagen würde, die haben eigentlich gar nicht das Geld und die Möglichkeit, sich einfrieren zu lassen. Und das war so ein bisschen, glaube ich, mein Wunsch, diese Kryonik sozusagen diesem Silicon Valley Manager Kosmos zu entreißen und zu sagen, wir überlegen mal anders oder ich überlege mal anders, wer sich da einfrieren lassen kann und lass es nicht den Milliardär tun, sondern den verkrachten Schriftsteller oder den armen Dichter oder die wahnsinnige Zeitreisende oder die eine Zeitreisende, eine, die denkt, sie wäre eine Zeitreisende. Also, das sind alles so ein bisschen so Grenzgänger und eher schräge, verkrachte Existenzen, die mich auch ehrlich gesagt mehr reizen und mehr interessieren, weil man mit denen, glaube ich, mehr übers Leben erzählen kann. Genau. Und so ein bisschen dachte ich manchmal, es ist auch so wie so eine Arche Noah. Man sucht so Leute aus, und das ist ja auch so ein bisschen gefährlich. Man trifft ja eine Auswahl an Menschen, auch so als Autor. Ich denke mir Leute aus, von denen ich denke, das wäre interessant, wenn die überdauern, wenn die Menschheit überleben oder so. Deshalb sind die, glaube ich, auch so verschieden, weil ich hoffe, dass, wenn es mal dazu kommt, dann nicht nur irgendwie Weiße oder so eingefroren werden.
Jetzt wäre natürlich, im Buch lässt du sie nicht auftauen, sondern nur einfrieren und erzählst die Geschichten davor. Das wäre ja dann ein möglicher zweiter Teil, dass man dann doch sie irgendwann auftauen lässt in einer Zukunft, oder?
Ja, ich bin gar nicht so ein Fan von Fortsetzungen und ich bin auch glücklicherweise mit dem Buch zufrieden. Ich habe lange daran gearbeitet und habe das Gefühl, dass es so geworden, wie ich mir das gewünscht habe, oder eigentlich noch mehr als das. Und ich glaube, mit einem zweiten Teil würde ich diesem Buch keinen Gefallen tun. Ich fände es eher interessanter, sich nochmal Figuren vielleicht herauszugreifen und zu gucken, was ist denn früher in deren Leben passiert oder so. Also ich glaube, weiter in die Zukunft will ich gar nicht. Und es gibt am Ende des Romans ja auch einen Sprung in die Zukunft. Damit wir jetzt nicht zu viel spoilern, lasse ich es mal ein bisschen vage, aber die Zukunft der Menschheit findet ja schon noch irgendwie Gestalt in dem Roman.
Und das Einfrieren an sich, du hast gerade Arche Noah genannt, das hat ja ohnehin immer irgendwie ein bisschen was Pathetisches, irgendwie Sektenartiges. Ja. Und du hast gerade gesagt, du hast eine schöne Stelle dafür rausgesucht, und da würde ich doch sagen, hören wir da doch einfach.
Total gerne. Es gibt im Roman einen Brief am Anfang, in dem auch so ein bisschen die Kryonik und diese Gedankenspiele, die, glaube ich, automatisch in diesem thematischen Kontext auftauchen, erzählt werden. Und dieser Brief wird geschrieben von Lee Won Hong. Das ist der Leiter von Exit US. Und Exit US ist quasi das Unternehmen, was ich mir ausgedacht habe, was in Amerika diese Kryonik betreibt. Und der möchte jemanden anwerben als Assistentin sozusagen, eine junge schwarze ehemalige Rettungssanitäterin aus Harlem. Rosary heißt sie. Und Lee Won Hong schreibt ihr einen Brief, der dann von Kachelbart übergeben wird. Und ich lese jetzt nur einen kleinen Auszug daraus, wo es so um die Kryonik geht. Die Kryonik ist eine Geisteshaltung. Sie geht über das Leben hinaus. Der Geburt, dem Beginn des Lebens, ist der Mensch ausgesetzt. Er wird ins Leben geworfen, das keinen Sinn, keine Verlässlichkeit trägt. Wir bemühen uns darum, dem Tod einen anderen Charakter zu geben. Was also, wenn ein Leben nach dem Tod möglich wäre, hier auf der Erde, und Krankheit, das Alter, das Unglück wären besiegt? Was wäre, wenn der Tod nicht das Ende wäre, sondern der Anfang eines Neubeginns? Vielmehr, was wäre, könnten wir die Phase des Todes überspringen, eine Brücke bauen in eine Zeit danach, nicht im Jenseits, sondern hier und jetzt? Was wäre, wenn wir nicht verfallen würden, wenn wir zurückkämen ohne Sorgen, ohne Leid? Wir glauben an die Wiederauferstehung eines jeden Menschen. Wir wissen davon, von einem zweiten Leben auf Erden, irgendwann. Seit 1964 beschäftigt sich die Kryonik mit der Zukunft der Menschheit nach ihrem Tod. Es existieren in den USA zwei Institutionen, die die Kryonik praktizieren. Eine davon ist Exit US, in deren Namen ich mich an sie wende. Wir frieren Menschen ein, um sie eines Tages wieder aufzuwecken, wenn dem Verfall des menschlichen Körpers, den Symptomen des Alterns, dem Sterben adäquat begegnet werden kann. In der Forschung geht es pfeilschnell voran und bald schon wird es möglich sein, die Erkenntnisse der Universitäten in den Dienst der Kryonik zu stellen. Wir wollen das Sterben nicht länger akzeptieren. Ich möchte Sie zu uns einladen, um Ihnen hier in Los Angeles persönlich vorzustellen, worin unsere Arbeit besteht. Ich hoffe, Sie erschrecken nicht und geben mir die Chance, mich zu erklären. Zunächst nämlich klingt es unheimlich. Nach dem Ableben unserer Klienten bewahren wir ihre tiefgefrorenen Körper auf, bis in der Zukunft eine Möglichkeit gegeben ist, sie aufzutauen. Auf dieses Ziel arbeiten wir in intensiver Forschung hin. Wir sind sicher, dass das technologische Fortschreiten der Menschheit die Möglichkeit der Wiederauferstehung, des Erwachens aus dem Kälteschlaf in greifbare Nähe rückt. Ja, eines Tages wird es möglich sein. Die Alten werden wir auftauen, wenn der Mensch gegen das Altern gesiegt hat, die Kranken erwecken, wenn ihre Krankheit heilbar ist, und jene, die heute nicht mehr leben wollen, begrüßen wir in einer anderen Zeit zurück, wenn sich die Bedingungen geändert haben, wenn ein Leben möglich ist, das ihren Bedürfnissen entspricht. Die Gründe für eine Suspension sind äußerst unterschiedlich, sich dabei jedoch nicht unähnlich. Das Potenzial der Wiederauferstehung jedoch übersteigt die Vorstellungskraft des menschlichen Geistes. Was wir wissen, der Mensch wird die Zeit besiegen, Krankheit, Alter und Tod, wird Distanzen zu fernen Planeten überbrücken können, Planeten, die noch nicht entdeckt sind, wird Orte finden in einer Distanz, für deren Überbrückung ein menschliches Leben nicht ausreichen kann. Er wird über der Zeit schweben, wir werden unsterblich sein. Die Frage nach dem größten Topos der Menschheitsgeschichte, dem Jenseits der Zeit nach dem Tod, wird neu gestellt werden müssen. Die Religion und die Philosophie drehen sich schwindlig in dieser Auseinandersetzung, seit Menschengedenken. Und so wurde diese Frage zum Grund für Kriege, Verfolgung und Auslöschung. Könnte ihre Beantwortung, ihre wirkliche, unwiderlegbare Auflösung nicht gar für Frieden sorgen? Könnte sie nicht einen ewig währenden Streit mit der Wahrwerdung eines universellen Traums versöhnen? In der Kryonik schlummern große Potenziale. Mit diesem Denken wenden wir uns jedoch nicht gegen die Religionen. Wir wollen nur den Zeitraum verlängern, bis diese zuständig werden. Wir wollen ihnen zuspielen, ihnen Gewissheit schenken, ihnen ermöglichen, den Fokus neu auszurichten. Kein Hexenwerk. Auch Gläubige gehören zu unseren Schützlingen. Doch unsere Arbeit stößt in diesen Tagen noch auf große Skepsis. Weitestgehend agieren wir daher im Verborgenen. Es nützt ja nichts, ihnen etwas vorzumachen, Rosary. Die Kryonik ist ein Tabu. Wir aber wollen sie emanzipieren. Der Weg ist geebnet, was wir tun, ist nicht illegal. Doch von der Gesellschaft, von den Religionen, von der Politik, vom Militär und von den vorwiegend konservativen Flügeln der Wissenschaft werden wir als Scharlatane angesehen. Nur in der Kunst und in der Philosophie haben wir Freunde. Auch in ihnen hätten wir gern eine Freundin, ja, eine Komplizin, denn wir brauchen Hilfe.
Das wäre ja Kryonik als, also hier wird es als Wissenschaft beziehungsweise wird als Scharlatanerie bezeichnet, außer die Kunst, die beschäftigt sich damit, zum Beispiel du im Buch. Kannst du dir vorstellen, dass sowas dann mal Mainstream wird, dass sich Leute einfrieren lassen, also im größeren Stil?
Ich kann mir so ziemlich alles vorstellen. Also ich meine, es gibt auch heute Dinge, die wären vor noch 30 Jahren wahnsinnig abwegig gewesen und unvorstellbar. Und ich glaube, so das technische Voranschreiten der Menschheit zeigt das immer wieder, wie Dinge plötzlich möglich sein werden, die vor ein paar Jahrzehnten noch Science Fiction waren. Deshalb könnte ich mir das schon vorstellen. Ob es Mainstream ist, werden kann und ob das wirklich sozusagen Praxis von ganz vielen Menschen werden könnte, bezweifle ich gerade. Einfach aus genannten Gründen, nämlich dass ohnehin nicht so viel Platz ist und sowieso schon der Planet ziemlich voll ist. Ich meine, man könnte sich vorstellen, und das gibt es ja auch in gerade im filmischen Bereich und auch in der Science-Fiction-Literatur, diese Idee, durch die Kryonik quasi die Überbrückung von Distanzen in der Raumfahrt sozusagen zu unterstützen. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas irgendwann mal möglich sein wird. Das Schöne ist aber ja, das ist für so ein Buch, wo Kryonik der Dreh- und Angelpunkt ist und sozusagen die Folie, durch die dann einiges oder über die einiges erzählt wird, gar nicht so wichtig. Also es geht eher mir darum, das anzugucken in der Zeit, als das noch wahnsinnig und absurd und undenkbar wirkt auf eine Art. Und ich finde das viel spannender. Also wo auch die Leute einfach, die das betreiben und die sich dafür interessieren und damit beschäftigen, vielleicht wirklich Hochstapler sind und Scharlatane sind.
Ich wollte gerade sagen, ein bisschen Zwielicht ist das Ganze ja schon. Ja. Du sagst ja auch, die ganzen kalten Mieter, die du beschreibst im Buch, sind alles jetzt nicht, die haben jetzt nicht das große Geld hinter sich.
Mörder, wahnsinnige, verarmte Dichter und ja.
Und demzufolge muss ja irgendjemand dafür aufkommen, dass das ganze Stickstoff und den Austausch macht, den dann Kachelbart und auch Rosary dann vornehmen, also die medizinische Seite. Das findet ja dann in der Wüste statt, also irgendwo im Zwielicht Norden in irgendeiner Lagerschuppenhalle, also nichts mit Klinik, klinisch Silicon Valley mäßig.
Ja, das ist so ein runtergekommenes Industriegebiet in den Ausläufern von Los Angeles, wo ich diese Halle hingebaut habe. Also das fand ich auch in der Ästhetik des Ganzen reizvoller, als das Ganze so zu technologisieren und das Ganze zu so einer Science-Fiction-Erzählung zu machen. Mir ging es vielmehr um die 80er Jahre, wo das Ganze eine fixe Idee ist, vor dem Hintergrund auch kalter Krieg, nukleare Bedrohung und die Krisen, die es da so gab. Das hat mich mehr interessiert. Ich musste manchmal so ein bisschen daran denken, es gibt von Paul Thomas Anderson einen Film, der heißt The Master mit Philip Seymour Hoffman. Der hat mir sehr gefallen damals, als ich den gesehen habe, wo es um den Gründungsmythos von Scientology geht. Also zumindest glaube ich, dass das der Bezug ist. Und da, über diese merkwürdige Sekte könnte man noch zig andere Filme wahrscheinlich drehen, die ganz anders funktionieren würden. Aber da sind die dahin gegangen, als das Ganze noch irgendwie auch verschrien oder anders verschrien war und irgendwie, ich will jetzt nicht die Kryonik mit einer Sekte gleichsetzen, sondern nur sozusagen diesen Zugriff auf eine bestimmte Zeit, wo etwas im Entstehen ist, was vielleicht auch zu Recht völlig abwegig ist. Da passiert was erzählerisch, finde ich, viel bieten kann.
Ja. Und pathetische Briefe zum Beispiel.
Pathetische Briefe, ja.
Genau. Also im Buch werden ja Geschichten verschiedener Menschen Auseinandersetzungen verschiedener Menschen mit dem Tod beschrieben oder dem Versuch, ihn zu überwinden oder warum sie ihn überwinden wollen. Du musstest dich ja dadurch dann viel mit Vergänglichkeit auseinandersetzen. Tod, also ich selber setze mich da ungern mit auseinander. Ich muss auch zugeben, dass bei manchen Passagen, wo du mir zu viel beschreibst, wie man dann den ganzen Austausch macht, so das ganze medizinische, da musste ich tatsächlich ein bisschen blättern. Das ist so wie Beipackzettel oder sowas, das lese ich ungern. Das ignoriere ich lieber.
Aber auch wenn man, also ich würde trotzdem sagen, jetzt wahnsinnig martialisch ist es nicht.
Nein, das stimmt. Aber du musst trotzdem dich viel mit dem Tod auseinandersetzen und schreibst gleich ein ganzes Buch drüber und ich vermeide das Thema lieber komplett. Also wie kommt es, dass du da...
Ja, also ich glaube, das zieht sich so durch mein Schaffen, über Verlust zu reflektieren und so. Ich habe einfach familiär bedingt einfach früh, ich bin früh halbwaise geworden und in meiner Familie sind oft Menschen schon gestorben. Und das begegnete mir immer. Und ich glaube, dass das ganz automatisch dazu führt, wenn man sozusagen seinen künstlerischen Ambitionen ein Stück weit folgt, dass sowas dann auch, ohne dass man sich's aussuchen kann, zum Gegenstand vielleicht immer mal wieder wird. Und ich kann nur sagen, dass die Auseinandersetzung mit dem Tod, so wie ich sie jetzt hier in einem Roman unternommen habe oder auch sonst wo, für mich sehr, sehr heilsam ist und mir sehr gut tut. Und sich, soweit das überhaupt möglich ist, dieser Umstand, dass Menschen halt irgendwann sterben, auch ein Stück weit entmystifiziert. Und ich kann das jedem, also ich will dir jetzt nicht nahelegen, mehr über den Tod nachzudenken, überhaupt nicht. Aber ich, also die Beschäftigung mit dem Tod, so wie ich das jetzt hier unternommen habe, bedeutet erstmal, würde ich sagen, nichts Schlechtes und nichts Dunkles oder nichts Depressives oder nichts Hoffnungsloses oder so, ganz im Gegenteil. Mir hat dieses Buch im Schreiben eigentlich eine wahnsinnige Lebensfreude geschenkt und ganz viel Positives gebracht.
Also hat das deine Haltung zum Tod auch irgendwie geändert?
Ja, ich glaube, ich bin ehrlich gesagt noch gelassener geworden im Hinblick darauf. Also ich habe auch so dieser Kachelbart, den mag ich einfach sehr und das ist ja auch ein alter Mann und irgendwie ich habe oft so ein Gedankenspiel, dass ich schon ein ganz alter Mann bin und irgendwie habe ich da fast eine Sehnsucht nach. ein alter Mann zu sein. Weil ich bin gerne 35, ich gehe gerne auf Partys und habe meine eigenen Hüftgelenke und so und meine echten Zähne. Also ich will jetzt, werde mich wahrscheinlich noch umgucken mit Ende, Mitte 70 oder so und mich ärgern, wie leichtsinnig ich meine Jugend verschenkt habe. Aber der Gedanke, irgendwann so zurückzublicken auf ein Leben und irgendwie auch was erfahren zu haben und irgendwie vielleicht auch was zu wissen und Ruhe gefunden zu haben, das ist meine romantische Vorstellung vom Altsein, die finde ich, sagen wir mal, romantisch, ja.
Also denkst du, wir sollten uns alle ein bisschen mehr damit beschäftigen? Also ist das so ein bisschen auch deine Mission in den Künsten oder auch in dem Buch jetzt?
Mit dem Tod?
Ja.
Ich würde eher sagen, man sollte sich mehr mit dem Leben beschäftigen.
Also heißt über den Tod schreiben eigentlich übers Leben?
Würde ich schon sagen, ja. Auf jeden Fall, ja.
Also das wäre auch eine Frage, wie optimistisch bist du, wenn du jetzt so viel dich mit dem Tod auseinandersetzt, aber du machst ja einen sehr...
Ich bin grundsätzlich, glaube ich, ein sehr optimistischer Mensch und ich glaube, das ist keine Entweder-Oder-Frage. Also man kann in Dingen optimistisch sein, in Dingen, die man beeinflussen kann, in Dingen, die nicht abstrakt bleiben, sondern die einen berühren und die einen irgendwie, die für einen greifbar sind. Und es gibt aber Dinge, die einen natürlich wahnsinnig pessimistisch machen. Also ich würde sagen, es gibt nicht das Entweder-Oder von Optimismus und Pessimismus, so wie das bei den meisten, also wie es die meisten Menschen denken, sondern das sind Facetten, Nuancen, Versionen. Und ich bin ein sehr optimistischer Mensch in ganz vielen Belangen. Und es gibt auch Dinge, in denen ich sehr pessimistisch bin. Und die haben vor allem mit Dingen zu tun, die sich seit Jahrhunderten nicht ändern und eben nicht durch mich oder uns beeinflusst werden können.
Also deswegen möchtest du auch gerne unsichtbar sein?
Unsichtbar sein fände ich aus ganz vielen Gründen total interessant. Einfach irgendwie auch so aus voyeuristischen Gründen, wenn ich ehrlich sein soll. Mich irgendwo hinschleichen, wo ich nicht sein darf und so. Also wer leugnet, dieses Gedankenspiel schon mal gespielt zu haben, dem glaube ich nicht. Den nenne ich einen Heuchler.
Warum ich das anspreche mit dem Unsichtbarsein, ist, in dem Buch haben die kalten Mieter, allen voran Kachelbart, als ihr Leiter, wenn ich es mal so nennen will, die Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen. Also sich verschwinden zu lassen oder sich unterzutauchen, jetzt weniger als Superkraft, sondern genau,
Das ist nicht in so einem fantastischen Sinne gedacht, sondern eher sich so zu sensibilisieren für die Umwelt, für das menschliche Zusammenleben und so und auch für so soziale Prozesse, dass man eigentlich unauffällig wird. Das trifft es, glaube ich, eher. Und diese kalten Mieter, die alle auch irgendwie so eine poetische Neigung haben, die sind auch aus biografischen Gründen, haben die sich ein Stück weit sensibilisiert für Dinge, die bei anderen Leuten vielleicht einfach gar nicht an die Oberfläche treten. Und das hat sie eher dazu gebracht, zum Teil unsichtbar sich machen zu können, also so fast handwerklich, also im Sinne einer Technik. Und da drin steckt aber auch die Beobachtung, dass es einfach Menschen gibt, die nicht gesehen werden, also die nicht die Möglichkeit haben zu verschwinden, sondern die einfach übersehen werden. Und das beschäftigt mich schon lange, diese Beobachtung oder diese Beobachtung, die ich dann eben unter dem Begriff der Unsichtbarkeit irgendwie verarbeitet habe. Es gab mal ein Messeralbum vor vielen Jahren, das hieß Die Unsichtbaren. Das ist damals der Titel entstanden. Da hatte ich gerade einen Roman gelesen, in dem dieser Topos oder dieses Motiv auch vorkommt. Und es war die Zeit, als gerade die NSU-Prozesse begonnen haben. Und ich dachte, wenn das nicht passiert wäre und man sozusagen nicht diese Terroristen entdeckt hätte oder die Leichen derer, die sich da verbrannt haben, dieser zwei Terroristen in diesem Wohnmobil und Chepe, dann wäre ganz viel Leid einfach, hätte gar kein Gehör gefunden und diese Leute, die da gelitten haben, also die Opfer des NSU, das wäre unsichtbar geblieben, weil die keine Lobby haben, weil die niemanden haben, der irgendwie für die einsteht oder weniger als gut sozusagen. Und das hat mich total beschäftigt, weil dann dachte ich, na gut, das ist noch das ist noch hier passiert und wie viel Leid wird niemals gesehen und wie viele Menschen, die leiden, kriegen niemals Hilfe, weil die einfach übersehen werden.
Bleiben dann Zahlen irgendwie in irgendwelchen Statistiken?
Wenn überhaupt. Also ja. Es gibt auch wahnsinnige Graubereiche Sterben von Menschen und Genozide, die einfach kaum erhoben werden statistisch. Und wenn, ja, was ist es dann? Dann ist es historisiert und eine Zahl. Ja. Und hat vielleicht auch kein Gesicht und keine konkrete Biografie. Und das ist ein Skandal. Das setzt sich fort, obwohl man eigentlich daraus lernen könnte, das schon so lange zu beobachten. Und das finde ich, das ist unmöglich. Und ich finde, das, was ich dagegen machen kann, ist halt Wege zu finden, da auch erzählerisch drauf hinzuweisen. Und das war für mich ein Beweggrund auch für dieses Motiv der Unsichtbarkeit.
Oder halt der Sichtbarkeit werden.
Oder der Sichtbarkeit.
Und ja. Sichtbarkeit werden ja auch im Buch durchs Schreiben beziehungsweise durchs Festgehalten werden. Mhm. Und jetzt mache ich einen galanten Übergang. Du lernst ja auch Schreiben.
Ja.
Also du lernst Schreiben an verschiedenen Hochschulen, zum Beispiel in Münster. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich will meiner Unsichtbarkeit eine Stimme geben, also ich möchte Schreiben lernen, wo würde ich denn jetzt anfangen?
Das weiß ich auch nicht. Also,
aber du musst mir doch jetzt einen Tipp geben, oder nicht?
Mache ich auch. Also die Leute, die ich da unterrichte oder wenn ich mal hier und da so Lehraufträge mache oder so, das sind meistens Leute, die irgendwie in einem kreativen Kontext arbeiten oder arbeiten wollen. Also es sind auch zum Teil Musiker. Jetzt da in der Fachhochschule in Münster, wo ich unterrichte, sind es Designstudierende. Und da versuche ich denen eher näher zu bringen, dass das Schreiben ohnehin gut ist und dass das Schreiben einfach auch für ein kreatives Arbeiten wahnsinnig wichtiges Werkzeug ist. Also das hat da auch eine gewisse pragmatische Ebene dadurch. Wenn wir jetzt über Romane sprechen oder Dichtung oder Songtexte Fiction, nennen es mir egal, wie wir es nennen, dann würde ich sagen, da gibt's nicht das Rezept. Und da ist vielleicht auch nicht immer der beste Weg, zu einer der Schreibschulen zu gehen oder so. Ich finde super, dass man das studieren kann. Ich glaube, da kriegt man viel Input. Ich glaube aber und vermute auch, dass das da so stattfindet, dass man das einfach selber rausfinden muss. Man braucht Geduld, man muss einfach anfangen, weil Schreiben kann man nicht sofort, man muss üben auf eine Art.
Also wie lernst du das an? Du sagst, okay, jetzt eine Übeminute, setzt euch hin und denkt über den schlechten Burger nach oder?
Nee, also mit meinen Studierenden mache ich so Übungen wirklich für Textgattungen, die für die wichtig sind. Wir gucken an, wie findet man auch so im Bereich Werbesprache oder so irgendwie vielleicht Quellen zu Worten oder so, die gut passen. Ich versuche vor allem aber über das Schreiben deren Selbstbewusstsein zu stärken und deren Bewusstsein sozusagen zu sensibilisieren und dass die einfühlsamer werden gegenüber sich selbst und ihrer Umwelt. Das ist irgendwie so ein Beweggrund. Und das Schreiben von Romanen steht da jetzt nicht auf dem Lehrplan. Es geht vielmehr darum, seine Kreativität zu schulen und auszubilden über das Schreiben. Und da mache ich zum Beispiel, ich habe so eine Übung entwickelt, die habe ich Mosaik genannt und die ist fast so eine Art Querschnitt durch verschiedene kreative Schreibansätze aus dem Surrealismus etc. Und da arbeiten wir mit Ecriture-Automatik, also automatischem Schreiben, mit Cut-Up-Techniken, die eher so Brian Geisen, William S. Burroughs inspiriert sind. Dann habe ich so eine Übung entwickelt, die heißt Walking on Colors, die auch von Burroughs inspiriert ist, wo man sozusagen einer bestimmten Farbe in der Umwelt folgt und dadurch in kreativen Fluss kommt. Dann arbeitet man mit Fremdmaterial, sodass quasi ein Text entsteht, der auch einem gewissen chaotischen Modus ausgesetzt ist. Immer mit dem Anspruch darin, auch eine eigene Stimme zu finden. Sowas finde ich einfach spannend, um das mal auszuprobieren. Und das Interessante ist, dass ich das immer lehre und beibringe und irgendwie anleite und selber aber gar nicht mache.
Das wäre jetzt die Frage.
Weil mein eigenes Schreiben funktioniert für mich am besten, wenn ich überhaupt nicht verstehe, wie es funktioniert. Und ich schreibe am liebsten, ohne zu wissen, was da los ist. Und das ist für mich auch der Ort und der Moment, wo so, wie sagt man, the magic happens. Also so, wenn ich merke, das ist gut und ich muss jetzt schreiben und ich kann gar nicht anders und das ist so rauschhaft. Und ich weiß aber überhaupt nicht, warum und was ich da genau tue. Das sind die wichtigsten und besten Momente und die kann man nur bedingt beeinflussen. Deshalb sehe ich mich immer vor, das irgendwie methodisch irgendwie zu stark zu durchdenken. Und ich versuche da möglichst immer frei zu bleiben. Jetzt habe ich aber neulich diese Übung, die ich gerade beschrieben habe, weil meine Studierenden saßen da und machten das und ich hatte da zwischenzeitlich nicht so viel zu tun. Habe das halt so beaufsichtigt und gefragt hier und da mal, ob ich helfen kann. Aber es geht da auch einfach um Stille, damit die schreiben können. Deshalb nerve ich dann eigentlich nur, wenn ich mit denen rede. Deshalb halte ich da mal die Klappe. Und ich mache dann immer so Musik an, so meistens instrumentale Musik, um so eine bestimmte, um eine Stimmung mit zu inszenieren. Und dann dachte ich irgendwie so, jetzt könnte ich das auch mal probieren. Und dann hatte ich gerade mit unserem Bassisten so eine Art längeres Gespräch geführt, was ich so protokolliert hatte, weil ich sowieso die Idee hatte, eine Geschichte, die er erlebt hat, auch ein familiärer Verlust, den er erlebt hat, thematisch in einem Song zu verarbeiten, weil ich ihm damit vielleicht auch helfen wollte oder so, ja, weil das auch zwischen Freunden, also ich fand es einfach eine gute Idee und er hatte da auch Lust drauf. Und dann habe ich da mit meinen Studierenden gesessen und einen Text für Messer geschrieben. Und ich weiß nicht, ob ich das mal nochmal wieder machen werde, aber der ist jetzt aufgenommen und kommt auf unser nächstes Album und der gefällt mir. Und der gefällt vor allem unserem Bassisten und das ist noch viel wichtiger, weil es geht ja um ihn.
Und da hast du quasi jetzt immer einen Stift irgendwie in der Tasche, dass du Moment rauschhaft plötzlich jetzt zur Seite gehen würdest. Und
ja, also als ich aus dem Hotel hier hingelaufen bin, habe ich ehrlich gesagt das so genossen, nicht eine Tasche mitzuschleppen, sondern nur meinen Roman, dass ich das Notizbuch ausnahmsweise in der Tasche gelassen habe im Hotel. Aber eigentlich habe ich immer ein Notizbuch dabei und auch immer einen Stift dabei. Es kommt auch schon mal vor, dass ich mir Notizen ins Handy schreibe und dann später transkribiere und in mein Notizbuch übertrage oder so. Genau, aber ja, ich würde sagen, wenn man es ernst meint und irgendwie was erfinden will, dann sollte man immer bereit sein, was aufzuschreiben. Also auch so, ich führe jetzt kein Traumtagebuch, aber manchmal werde ich wach und ich habe was gesehen, von dem ich schon weiß, daraus werde ich was machen können oder das bedeutet irgendetwas, das ich nicht verstehe und das ist dann ein weiteres Indiz, da dran zu bleiben und dann schreibe ich das auch auf und dann gibt es da so Einträge, die ich dann 2 Tage später lese und denke so, oh mein Gott, was war denn da los? Ja.
Aber ist das dann so, dass du erst ein Textfragment hast und dann entscheidest, okay, ich mache vielleicht einen Song raus oder es wird eine Geschichte oder es wird nachher sogar ein Bild?
Ja, das ist mal so. Es gibt manchmal wirklich sozusagen die Notwendigkeit, einen Songtext zu schreiben, einfach weil es einen Song gibt und der aufgenommen werden will. Und da sind ja auch noch andere Leute im Boot. Da gibt es auch noch die anderen 3 aus der Gruppe Messer, die ich da ja auch versorgen muss mit Texten. Und da setze ich mich manchmal hin und habe irgendwie eine Idee und sammle dann Fragmente aus Notizen zusammen und bastel rum. Das ist dann wirklich fast so ein Arbeiten manchmal. Beim Roman gibt es jetzt in dem Fall Kachelbads Erbe ein ganz klares Gerüst, was ich auch entworfen habe, was aber flexibel bleibt. Und das lässt immer wieder auch Stränge und Möglichkeiten zu experimentieren und eben nicht nach Notizen und Vorüberlegungen zu schreiben. Also es gibt zum Beispiel die Charlotte Weinberg, das ist eine kalte Mieterin, das wird in einer Badewanne erzählt von ihr als Monolog, den sie in ein Telefon spricht. Und sowas schreibt sich dann am besten, wenn man es quasi nicht vorher überlegt, sondern wenn man es eigentlich wie in Echtzeit spricht.
Also auch in der Badewanne liegt?
Zum Beispiel. Oder ich habe dieser Killer, den es gibt, Ho Van Kim in Vietnam, der schreibt ja in so einem Fiebertraum und ist schwer krank. Und ich war mit meiner Freundin in Vietnam längere Zeit und wir sind rumgereist. Und kurz vor der Reise leider bin ich schwer krank geworden. Also das klingt jetzt dramatischer, als es ist. Ich habe einfach hohes Fieber gehabt und wollte die Reise nicht absagen. Dann bin ich mit 39, 40 Fieber, habe ich mich da ins Flugzeug geschlichen und wir sind nach Vietnam. Und dann war ich aber tatsächlich noch 4-5 Tage einfach krank und konnte auch nicht da rumlaufen und bin dann in einem Hotel geblieben und scheinbar habe ich mir wahnsinnig viele Notizen gemacht und geschrieben, weil als mir dann besser ging, war Text da, handschriftlich im Notizbuch und dann ging es mir Gott sei Dank besser, wir sind weitergereist und ich habe dann diese Sachen ausgearbeitet und habe dann diesen ganzen Teil handschriftlich in Vietnam geschrieben. Und da merkte ich auch, das konnte ich nicht planen vorher. Es war klar, es gibt diese Figur irgendwie und dass ich irgendwie aus dieser Reise was mitnehmen will für den Roman und irgendwie einer Figur, einem kalten Mieter die Chance geben möchte, meinen Erfahrungshorizont zu nutzen für sein Entstehen. Und ich war nun mal eben eine längere Zeit dann in Vietnam. Aber das konnte ich ja vorher nicht wissen, dass ich krank werde und mir dann irgendwie Notizen mache. Und ich glaube, da muss man einfach offen und flexibel bleiben im Schreibprozess und zum einen sagen, ich habe hier eine Struktur und eine Klarheit und vor allem auch eine Übersicht, die ganz wichtig ist. Also immer wieder lesen, was man geschrieben hat, immer wieder in Frage stellen, immer wieder auch neu sortieren, immer wieder auch erstmal zur Seite tun und so. Das ist wichtig, also intellektuell sozusagen mit dem Kopf dabei bleiben und dann aber auch immer Raum für Freiheit und Raum für Experimente und vor allem Unfälle und Dinge, die nicht planbar sind. Das ist genauso wichtig, sich dafür zu sensibilisieren, denke ich. Da gibt es auch ganz andere Positionen. Ne?
Also brauchst du jetzt nicht den geregelten Tagesablauf, ich stehe morgens um 8 auf, muss dann mich eine Stunde an den Schreibtisch setzen oder sowas. Ich musste dann nämlich an so Tagesabläufe denken, das waren irgendwie mal Memes vor irgendwie 1-2 Jahren. Ich habe mir sogar auch 2-3 ausgedruckt, nämlich wo von berühmten Künstlern oder Autoren dann so die vermeintlichen, deren eigenen Ansätze für die Tagesabläufe drin sind. Irgendwie 5 Stunden Schlaf, dann eine Stunde, bei Mozart ist es eine Stunde sich fertig machen.
Das glaube ich denen nicht.
Ich glaube es auch nicht, aber es klingt erstmal verrückt, so von der Ansatz her. Oder eine Stunde, wie heißt das, Korrespondenzpflege mit irgendwelchen Leuten.
Ja, ich meine, das ist heute, ich sitze noch eine halbe Stunde morgens im Bett und beantworte die nervigen E-Mails, damit ich danach Ruhe davon habe. Das heißt dann halt bei Thomas Mann Korrespondenzen führen. So gesehen.
Könntest du das auch aufschreiben?
Könnte ich das aufschreiben, es wird nur weniger attraktiv klingen. ich glaube, es ist wichtig, sich die Zeit zu nehmen. Also ich könnte auch mein Leben damit verbringen, irgendwie nichts zu tun. Nee, könnte ich nicht. Aber also ich kenne Tendenzen in mir, die auch gerne irgendwie faul rumliegen und so. Dann passiert nichts. So, man muss schon sagen, ich will was erschaffen und muss sozusagen dieser Lust folgen, dass etwas entsteht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und jeder muss selber herausfinden, wie das am besten funktioniert. Und jeder muss auch vor allem eine Situation grundsätzlich erstmal schaffen, in der das möglich ist. Das ist ja das Tragische. Wir sind mit der Lohnarbeit einfach als Menschen in dieser Gesellschaft auch so eingebunden, dass der Kreativität gar nicht so viel Raum erlaubt ist. Und auch wir Kunstschaffende müssen in so vielen Fällen irgendwie noch wirklich anderen Arbeiten nachgehen, die immer auch Zeit rauben und die immer auch irgendwie Aufmerksamkeit stehlen sozusagen. Und ich bin in einer glücklichen Situation, dass das Schreiben mein Beruf ist und dass ich alle Dinge, die ich tue, irgendwie darum drehen und ich schon das Gefühl habe, das voll auskosten zu können. Ich hatte bei dem Roman Kachelbads Erbe auch ein Stipendium, was mir viel Freiheit zu reisen und zu schreiben gegeben hat. Und da merkte ich natürlich, um auf die Frage zurückzukommen, dass ich auch einen strukturierteren Ablauf hatte und dass ich jeden Tag geschrieben habe und dass das sozusagen mein Leben war für die Zeit auch und dass es sehr intensiv war. Aber mein erster Roman zum Beispiel, den habe ich geschrieben im Intercity, wenn ich Zug gefahren bin, weil es im Intercity Gott sei Dank kein Internet gibt. Im ICE gibt es das mittlerweile, das finde ich total beschissen. Also wenn jemand von der Deutschen Bahn zuhört, das können Sie gerne wieder abstellen. Ich finde, das waren wirklich die Orte, wo mich niemand erreichen konnte und die Zeiträume. Und ich bin damals viel gependelt und viel rumgefahren mit dem Zug. Und meinen ersten Roman habe ich fast komplett im Intercity geschrieben, wo mir niemand auf Nerven gegangen ist, mich niemand erreichen konnte. Und da war dann sozusagen mein Rhythmus oder meine Struktur fürs Schreiben war sozusagen meine Reisenotwendigkeiten. Und das war jetzt bei dem zweiten Roman ganz anders. Da bin ich morgens aufgestanden, habe ausgiebig gefrühstückt, dabei schöne Musik angemacht, ein bisschen gelesen, um in eine gewisse Stimmung zu kommen. Und dann habe ich so lange geschrieben, bis irgendwann meine Freundin nach Hause kam. Dann habe ich ihr davon erzählt und wir sind spazieren gegangen. Das war so mein Rhythmus, der dann schon häufig so war. Und habe halt, habe ich Abendbrot gemacht. Ja, also es gibt auf jeden Fall immer mehr Struktur, je mehr sozusagen das Schreiben von Büchern in den Mittelpunkt rücken kann. Aber das Leben ist ja, also jetzt die letzten Wochen und Monate war ich nur unterwegs und habe nur Lesungen gehabt, Konzerte gespielt und Lehrauftrag gemacht und dies und das. Da merke ich, da mache ich mir die ganze Zeit Notizen und fülle mein Notizbuch immer mehr. Aber das Schreiben wird dann in einem anderen Zeitraum stattfinden müssen.
Dann wollen wir doch dem Freiraum noch ein bisschen Raum für dein Buch geben, also für einen kleinen Ausschnitt geben.
Ja.
Ich überlege gerade, was wird denn da am besten passen? So ein bisschen das Gefühl vielleicht des Schreibens einzufangen oder noch ein bisschen Gefühl für das Buch zu bekommen?
Dann lese ich was bisschen Drastischeres.
Finde ich gut.
Okay, soll ich was dazu sagen, kurz einleiten?
Wenn das nötig ist?
Naja, es gibt diese Halle, von der wir schon sprachen, in der stehen diese Kryoniktanks und dann, und jetzt lese ich. Dann bebte die Erde. Kachelbart saß seit Stunden in der Halle am Schreibtisch und dachte nach. Er hatte die Blechdose mit dem Sand und dem schwarzen Stein vor sich aufgeklappt. Es begann zunächst ganz zaghaft. Der Sand bewegte sich, darunter der Tisch. Doch Kachelbart war so tief in den Sand in der Schatulle eingesunken, dass er es erst nur dort zittern sah. Es wurde immer heftiger. Schon bewegte sich auch der schwarze Stein. Schwerfällig zunächst, doch dann schien er zu hüpfen. Schon stob der Sand umher, als ob ein Wirbelwind ihn davonzutragen versuchte. Kachelbart sah das Meer, sah die Wellen tosen. Wie durch einen Schlag klappte der Deckel zu und der Alte erwachte aus seinem Tagtraum. Kachelbart schnellte hoch und der Holzstuhl fiel hinten über. Er griff nach der Blechdose und steckte sie sich in die Tasche seiner grauen Jacke. Der Tisch hüpfte auf und ab und Zettel, die Katze, sprang ihm auf die Schulter. Dann brach der Boden auf und schwappte in grauen Wellen durch die Halle. Die Wände wackelten und die Tanks wogen hektisch wie Bojen in einem Sturm. Sie bewegten sich im Sekundentakt des Pendels einer alten Uhr. Die ganze Halle war von einem ohrenbetäubenden Donnergrollen erfüllt. Kachelbart schrie auf, die Katze krallte sich in seine Schulter und fauchte die in sich pulsierende Halle an. Die dreckigen Oberlichter zerbarsten, es regnete Glasscherben und Putz. Die Stahlkonstruktion, die die Tanks miteinander verband, verbog sich und erzeugte dabei ein bedrohlich kreischendes Geräusch. Tanks schlugen gegeneinander und ließen Töne entstehen, die an den Klang gigantischer Kirchenglocken erinnerten. Kachelbart rannte zum Tank C87 und griff nach der Zeitkapsel, die davor auf dem Boden lag, gelegen hatte, nun vielmehr wie ein Strandball von den Wellen in die Luft geworfen wurde. Er fing sie aus der Luft und blickte panisch auf den riesigen Behälter C87, der ihm plötzlich erschien wie ein hoher, schwarzer Turm. Die Tanks am hinteren Ende der Halle begannen zu fallen wie vom Blitz getroffene Bäume, stürzten der Länge nach auf die bebebende Erde, rissen ihre Nachbarn mit sich, stießen sie um, strauchelten wie Betrunkene oder ein zum K.O. getroffener Boxer, fielen einfach um, stießen sich an wie eine Reihe Dominosteine. Die Tanks platzten auf, als sie auf die Erde aufschlugen und der flüssige Stickstoff schwemmte durch die Halle und in der Welle, die so entstand, wurden auch die Körper über den Boden gespült. Die Temperatur sank drastisch ab und ein weißer Nebel breitete sich explosionsartig aus, schob sich wie eine Eisscholle über die Katastrophe. Leichen mit kahlgeschorenen Schädeln, dick, dünn, alt, jung, männlich, weiblich, alle starr vor Schreck und Frost, glitten über den Boden. Kachelbart schrie noch immer, er wich vor der Welle zurück. Ein Körper blieb an seinen Beinen hängen. Er meinte, ihn zu erkennen. Kachelbart wollte den Tank C87 festhalten, doch etwas hinderte ihn daran. In seinen Händen hielt er die Zeitkapsel und so strauchelte er, rannte, als die Welle aus flüssigem Stickstoff nun in den Spalten im Boden verschwand, zwischen dem Transporter und dem schwarzen Turm hin und her. Überall um ihn herum lagen gefrorene Leichen, starr wie Treibholz über den steinernen Strand verteilt, und mit der Zeitkapsel in den Händen und der Katze auf der Schulter sprang er über die am Boden liegenden Körper. Der Lärm wurde ohrenbetäubend, es klang, als habe die Hölle ihre Pforten geöffnet. Die Gasflasche in der kleinen Küchenecke explodierte und ein Feuerball stieg zur Decke auf, von der bereits große Teile herunterstürzten und krachend auf dem Boden aufschlugen, Leichen erschlugen. Der Alte spürte die Hitze in seinem Gesicht und die Flammen brannten sich auf seiner Netzhaut ein, wenn auch der Stickstoff das Feuer gleich wieder erstickte. Er konnte nichts mehr hören, nichts außer einem pfeifenden Laut in seinen Ohren. Lila Flecken tänzelten vor seinen Augen, drehten die Welt auf den Kopf. Kachelbart sprang in den Transporter, Zettel noch immer auf seiner Schulter. Er warf die Zeitkapsel neben sich und drehte den Zündschlüssel um, hörte im Lärm nicht, wie der Motor ansprang, sah aber das Licht aufflammen, das von irgendwoher reflektierte und sich mit den lila Flecken vermischte. Kachelbart hielt das Lenkrad fest und gab Gas. Der Transporter schoss auf das Tor der Halle zu, das nur behelfsmäßig geflickt war und ohne zu zögern nachgab, als er mit dem wild hin- und hergeworfenen Lieferwagen hindurchpreschte. Er fuhr ein paar Meter weiter in den grauenden Morgen, bis er schließlich in den Drahtzaun rauschte, der das Gelände umgab und den Wagen abfing, ihn zum Stehen brachte. Kachelbart schlug mit dem Kopf auf das Lenkrad und blieb regungslos auf der Hupe liegen, die einen zugleich flehenden wie mahnenden Laut durch die letzten Züge der Nacht warf, während im Rücken des Alten die Halle in sich zusammenfiel.
Drastisches Ende der Halle auf jeden Fall.
Mhm. Die war danach Schutt und Asche, sag ich dir.
Und das Buch geht auch noch weiter und lohnt sich auch definitiv weiter zu lesen. In deinem Buch geht es darum, die eigene Vergänglichkeit zu besiegen. Du schreibst, malst, singst, lehrst. Was willst du, was von dir bleibt?
Von mir bleibt meine Tochter, die Mitte Dezember geboren wird.
Das ist ein schöner Satz und schöner Schlusswort. Das ist nämlich der Moment, wo wir alle Hörerinnen und Hörer bei Bremen 2 verabschieden müssen. Wir machen 15 Minuten oder kurze Pause und machen dann noch mal ein bisschen weiter. Hören noch ein bisschen was. Ich hätte auch noch ein paar Fragen. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Fragen. Die sind dann fällig.
Freiraum. Ausführlich kurzweilig.
Kachelbarts Erbe ist dein zweiter Roman. Du schreibst Gedichte, du lehrst kreatives Schreiben an der Hochschule, malst Bilder, singst in der Band Messer und immer wieder gibt es Querverweise zwischen den Arbeiten. Also dein erster Roman beispielsweise beginnt mit einem Zitat von einer fiktiven Figur, Shabazz Krekow. Der wiederum ist einer der kalten Mieter in dem zweiten Roman. Ist das irgendwie so ein großer Spaß, den du machst, so für Literaturwissenschaftler, für alle, die das dann mal so, ah, da ist ein Verweis darauf, oder?
Ja, genau. Ich sitze da und habe so eine riesige Tafel und dann denke ich, wie kann ich jetzt die Literaturwissenschaftler und die Kritiker irgendwie auf die falsche Fährte bringen und denen Rätsel stellen und so. Nee, mir macht das schon große Freude, dann zu beobachten, wie interpretiert wird und so, weil das ist für mich auch der spannende Teil an sowas. Also wo höre ich auf und wo habe ich meine Arbeit sozusagen getan und was passiert dann eigentlich? Aber es ist nicht so, dass ich da irgendwelche Planspiele unternehme. Es gibt auf jeden Fall jetzt in Kachelbarts Erbe viele Rätsel und auch ganz viele Dinge, wo ich jetzt so in dem, was ich dann über den Roman wahrgenommen habe, die noch gar nicht entdeckt wurden. Das macht mir dann schon Spaß. Das kann ich nicht leugnen, will ich auch gar nicht leugnen. Da habe ich schon auch Freude dran, glaube ich, an so kleinen Rätseln und Irritationen und so. Aber das ist nicht wirklich eine ausgeprägte Motiviertheit oder irgendwie eine große Konzeptualität, sondern ich versuche das möglichst auch dem Zufall oder bestimmten Stimmungen zu überlassen. Mich hat neulich ein guter Freund, Uwe Schütte, eingeladen, der ist Professor in Birmingham an der Aston University. Und die hatten so eine Tagung über mehrere Tage, wo es um Intertextualität, Transmedialität und so ging. Und ich war so als Beispiel eingeladen, als künstlerischer Gast sozusagen und sollte dann einen Vortrag halten über intertextuelle Querverweise innerhalb meines Schaffens. Und das war das erste Mal, dass ich überhaupt selber darüber nachgedacht habe, wenn ich ehrlich sein soll. Und dann habe ich wirklich irgendwas mir geschnappt, was auftaucht motivisch irgendwo und habe mal geguckt, wie weit komme ich darüber und was für Bezüge kann ich selber eigentlich ausmachen. Und ich war total überrascht, weil ich wirklich eine ganz schön lange Linie zeichnen konnte, die verschiedene Platten, Gemälde, Essays, Gedichte, Songs, Romanfragmente irgendwie dann doch verknüpft hat und ich gemerkt habe, es gibt da Wege durch und es gibt ganz klare Bezüge. Die sind aber nicht geplant, sondern ich erinnere mich an die Dinge, die ich schon gemacht habe und die rumliegen und wenn ich die brauche, dann nehme ich die.
Und also ist es so, wenn du jetzt Figuren suchst, dass ja, Shabazz Krekow, diese Figur geisterte ja mal in meinem Kosmos rund oder Kachelbart beispielsweise?
Was wusste ich über Shabazz Krekow? Das war damals der erste Satz, den ich bei meinem ersten Roman geschrieben habe. Da habe ich geschrieben, als die Wellen in der Atmosphäre verebbt waren, lag der Planet für einen Moment ganz still. Shabazz Krekow, Dichter, verschollen. Mehr wusste ich über den nicht. Nur, dass der mich irgendwie, dann baut sich in dieser Leerstelle dahinter ein riesen Raum auf. Und Jahre später gibt es dann plötzlich eine Figur, deren Leben fast auserzählt wird, die heißt Shabazz Krekow. Und so kommt er dann wieder und findet da auch erst Gestalt. Das macht mir einfach Spaß, irgendwas zu nehmen, was da noch hängt und was irgendwie scheinbar noch was von mir will und mich irgendwie was fragt und dann gehe ich da wieder hin. Das ist so der eine Weg. Also wirklich über Zufälle und sich erinnern und wieder etwas aufgreifen zu arbeiten. Und dann gibt's aber auch die Ansätze, wie jetzt bei Kachelbad. Da haben wir, als wir die dritte Messerplatte Jalousie gemacht haben, habe ich irgendwann nachts ein Gedicht geschrieben, mit dem Versuch, ästhetisch irgendwie eine Klammer für das Album zu finden, weil ich selber noch wahnsinnig gar nicht klar hatte, was wir da gerade machen. So. Und dann war das erstmal ein Raum, da habe ich eine David Cronenberg-Adaption von Naked Lunch, von dem Burroughs-Roman gelesen. Und da gab es ein Kachelbad, also ein Ort, ein Bad mit Fliesen. Ja. Und dann habe ich dieses Gedicht geschrieben und dann geht es in dem Gedicht irgendwie, der Blick fällt auf ein Insekt im Kachelbad. Und Kachelbad fand ich ein wahnsinnig geiles Wort, wenn man es dann nicht als Ort nimmt, sondern als irgendwas anderes. Und dann war das ein Gemälde, dann wurde es irgendwie, gab es auch noch diese Song-Adaption in einem Prolog zur Messerplatte. Es gab eine Art Kurzfilm, so eine Art performanceartiges Video, wo ich das Gedicht gesprochen habe. Und dann merkte ich schon, dieser Kachelbad, das zieht sich da durch. Und irgendwann gab es eine Figur, die der Hauptprotagonist in dem neuen Roman wurde. Und dann dachte ich irgendwann, es wäre doch eine super Idee, den Kachelbad zu nennen. Und dann gab es auch noch ganz viele Sachen, die noch niemand weiß und vielleicht auch nie wirklich erfahren wird, weil sie einfach noch nicht weiter gesponnen wurden. Ich hatte mal mit Fabian Altstötter und Philipp Hülsenbeck von der Band César, die jetzt als Jungstötter und P.A. Hülsenbeck so Soloplatten veröffentlicht haben, hatte ich mal ein Bandprojekt, wo wir in Leipzig ein paar Songs aufgenommen haben. Das hieß Kachelbads Erben, also Plural. Und dann fiel mir auf, dass es irgend so eine ganz schreckliche Band gibt oder mal gab, die hieß Goethes Erben. Und dann dachte ich so, nee, das kann man nicht machen. Und dann fand ich aber Kachelbads Erbe als Titel einfach passend. Und so kann man, glaube ich, sehen, wie ohne eine große Motiviertheit oder eine wahnsinnig ausgefuchste Planskizze trotzdem etwas entsteht. Und das mag ich so, dass ich selber eigentlich mehr auch zum Beobachter, Chronisten, Aufschreibenden werde für etwas, was durch das Entstehen von Kunst eine eigene Dynamik entwickelt hat. Also da werde ich am aufmerksamsten und konzentriertesten, wenn ich sehe, da passiert etwas, wo ich vielleicht die Versuchsbedingungen geschaffen habe und wo ich mal was angestoßen habe, aber das hat eine eigene Dynamik entwickelt, die immer noch mit mir zu tun hat, aber die auch irgendwie ein eigenes Leben gewonnen hat. Und das macht mir am meisten Spaß, das dann zu nutzen.
Das war ja beim ersten Buch, da ist das besagte Album Jalousie ein Jahr vorher erschienen und das Buch, beziehungsweise für mich war das so, den Soundtrack zu hören, war so ein bisschen so das Album zu hören, war so ein bisschen der Soundtrack zum Buch.
Oh, das also, darfst du nicht meiner Band erzählen.
Nein, natürlich nicht, aber irgendwie eher so vom Gefühl her. So, es hat so die ähnliche Stimmung eingefangen, deine Sprache eingefangen. Mhm. Jetzt erscheint bald in einem halben Jahr, also die ersten Singles sind ja schon erschienen, ihr seid schon auf erste Minitour gegangen. Messer, jetzt erscheint ein neues Album. Ist das dann auch so ein bisschen so, dass da relativ viel, du hast dich jetzt sehr lange mit dem Buch beschäftigt, dass da recht viel Gefühl dann auch mit einfließt? Also es ist irgendwie auch so eine, Soundtrack im Sinne von, es passt halt zu deinem Schreiben gerade mehr, also wird es auch eher düster?
Nee, das Album ist recht hell. Also es gibt zum Beispiel ein Stück auf dem Album, das heißt Tod in Mexiko, wo ganz klar ein Bezug ist, dass es wie eine kurze Erzählung einer bestimmten Atmosphäre oder so des Romans. Also da gibt es schon für mich einen ganz klaren Bezug. Und der Text wiederum von dem Song, der erst später entstanden ist, taucht schon als Transkript von dem Shabazz Krekow auf, aufgeschrieben durch X, der den besoffen singend aufnimmt und dann den Shabazz Krekow transkribiert. Ist jetzt ein bisschen zu kompliziert, glaube ich, erläutert. Aber so, da sehe ich auch, wie quasi hier was entsteht, dann da hingelangt und dann da wieder eine Rolle spielt und so. Das meine ich so mit Unmotiviertheit. Das sind dann, man schießt die Sachen los und dann knallen die aber wie in so einem Flipperautomaten rum und finden ihre Orte oder gehen auch mal ins Abseits oder so. Und bei dem Album gibt's keine direkten Bezüge, weil der Roman für mich auch noch viel weniger mit Pop irgendwie zu tun hat. Bei dem ersten Roman, da gab es ganz viele Gedichte, die dieser Detektiv Weinberg quasi an den Kapitelanfängen immer, also die stehen da einfach, man weiß auch nicht warum. Und das waren alles Fragmente aus Messertexten und Gedichten eigentlich. Und jetzt gibt's das immer noch, also es sind auch irgendwie von dem zweiten Song, den wir jemals geschrieben haben, gibt's einen Text, der in dem Roman eine Rolle spielt oder so. Das kommt immer noch so vor.
Weil dir die Texte im Kopf noch rumschwirren oder?
Ah, weil ich die einfach auch mag. Also ich bin da mit den meisten Texten ganz, ganz im Reinen, so bei die für Messer entstanden sind. Und die singe ich auch immer noch auf Bühnen und schäme mich nicht dafür. Und manchmal denke ich auch, ja, ich will den vielleicht auch nochmal ein zweites Leben schenken, so wie das in der Idee der Kryonik auch angedacht ist, und lass die dann nochmal auferstehen. Und genau, also so, das kommt schon vor. Aber dieses neue Album war auch im Entstehensprozess nochmal anders, weil diesmal wirklich die Musik entstanden ist und dann ich textlich oft auch darauf reagiert habe. Das heißt, das hatte so gesehen sogar eine stärkere Konzeptualität, als ich das sonst gewohnt bin. Ja, und ich glaube, das kann ich auch gar nicht so ganz beurteilen. Ich glaube, das ist dann die Aufgabe der Kritik sozusagen oder der Rezeptionsseite, das vielleicht irgendwie zu bemerken oder so. Mir fällt sowas immer erst später auf, wie was für Bezüge es da gibt oder so.
Ja. Aber haben denn deine Bandkollegen darauf reagiert, dass das ja irgendwie alles miteinander zusammenhängt?
Ich weiß gar nicht, ob die meine Romane gelesen haben.
Sollten sie den neuen lesen? Der Messerstecher sticht doch immer, oder der Mörder sticht doch immer viermal zu.
Da hatte ich eine kleine Krise mit der Band. Da war ich so ein bisschen am Hadern und am Zweifeln. Und dann gibt es tatsächlich einen Mörder, der immer vier verschiedene Messer benutzt, um den Verdacht auf eine gar nicht existierende Mördergruppe Messer zu lenken, die vielleicht auch diskreditieren will oder so. Aber das ist ja ein Augenzwinkern. Und genau, ich glaube, wenn die anderen das lesen, und ich weiß ja, dass die Romane lesen, ich habe gerade kokettiert, die freuen sich darüber. Und die sind ja auch interessiert daran, was ich mache, und ich, genau wie ich an denen interessiert bin. Und die haben eine Freude daran, auch Messer in meinen Romanen zu entdecken und umgekehrt. Und ich bin da eigentlich in einer sehr glücklichen Position, dass es da keine Eifersüchteleien gibt, sondern dass wir da irgendwie, ja, die freuen sich, glaube ich, einfach, dass ich Lust habe, mich da auszubreiten.
Also hast du nicht, ich habe mal von Arno Schmidt einen Text gelesen, Flucht vor dem Werk, schreit er sich. Und da geht es darum, dass viele Autoren, wenn sie ihr Buch geschrieben haben, damit eigentlich nichts mehr zu tun haben wollen und auch vielleicht gar nicht mehr verstehen, was sie damals mal irgendwann geschrieben haben oder vielleicht auch nie wieder in die Hand nehmen wollen. So eine gewisse Abscheu gegen das eigene Produkt, beziehungsweise vielleicht nicht Abscheu, aber so ein bisschen so, ich hab mich da jetzt leer geschrieben, jetzt will ich damit nichts mehr zu tun haben. Das scheinst du ja dann eher nicht zu haben.
Naja, das kann man so nicht sagen. Also das Verhältnis verändert sich stetig, würde ich sagen. Ich glaube, das ist keine Angelegenheit, bei der es irgendwie endgültig ist. Es gibt schon Stücke von Messer oder auch Teile aus Romanen oder Bilder oder so, die ich gemalt habe, die eine Zeit lang für mich furchtbar waren und mit denen ich nichts zu tun haben wollte und die ich irgendwie weggedrängt habe. Und dann kommen die irgendwann aber wieder und ich habe mich verändert und habe einen neuen Zugriff und entdecke da drin vielleicht auch irgendwas wieder über mich, was mir noch gar nicht klar gewesen ist oder so. Das heißt, da sollte man, glaube ich, als Künstler geduldig sein und auch zulassen, dass Dinge, die man schon abgeschoben hat und nicht mehr mochte und so in einem Arno Schmidt-Sinne, dass man zumindest denen erlaubt, nochmal wieder geboren zu werden für einen und nochmal wiederzukehren. Genau. Und sonst würde ich echt sagen, das ist vielleicht auch eine Frage von Alter. Ich meine, ich habe jetzt, wir haben vier Platten mit Messer gemacht, ich habe zwei Bücher geschrieben. Das ist jetzt ja auch noch nicht so wahnsinnig viel. Vielleicht stellt sich das auch irgendwann später mal ein, dass ich dann mit Dingen hadere oder so und irgendwas versuche zu leugnen oder so. Aber im Moment sind die Sachen für mich auch alle noch so nah und so lebendig. Und ich habe vor 10 Jahren angefangen, sowas zu machen. Und ich bin so glücklich darüber, dass ich den Schritt unternommen habe, sozusagen künstlerisch irgendwie aktiv zu werden. Das klingt so bescheuert, aber so, weil das hat mir ein bisschen das Leben gerettet und mir sehr viel gegeben und mir sehr viel Glück auch gebracht. Und deshalb bin ich so dankbar auch da. Also ich mache das einfach sehr gerne, was ich mache. Und ich schreibe auch die Sachen, weil ich die so lesen und haben will. Also ich habe meinen eigenen Roman auch schon dreimal gelesen. Natürlich, weil man...
Also gehst du in den Buchladen heimlich undercover und kaufst sie dann?
Nein. Nee, ich habe ja freie Exemplare. nee, aber ich... Also ich hab das Manuskript gelesen, einfach in der Lektoratsphase und als dann das Korrektorat kam. Und ich habe auch, als der Roman dann bei mir in der Post war und wirklich das fertige Buch, an dem ich nichts mehr ändern konnte, nochmal den Roman gelesen, weil ich dachte, so ist es jetzt. Und das war wahnsinnig schön und aufregend, einfach mit etwas, das einen so intensiv, so lange begleitet hat, dann da zu sitzen und sich ein paar Tage zu nehmen und das zu lesen und selber das auch erstmal in Gänze nochmal wahrnehmen zu können. Und diese Abscheu vor dem eigenen Werk habe ich bisher nicht, vielleicht ändert sich das noch, aber bisher kann ich das nicht spüren. Mir fällt gerade noch eine witzige Sache ein, wo du gerade Arno Schmidt nennst. Es gibt ja diese Katze Zettel im Roman und ich habe überhaupt nicht an Zettels Traum von Arno Schmidt gedacht. Die Geschichte ist war so eine Anekdote über einen Hund, der Zettel hieß, der versehentlich irgendwie irgendwas gegessen hat, was nicht gut für ihn war. Das kann ich jetzt nicht weiterführen, das ist zu eklig, die Geschichte. Aber die habe ich gehört und fand die Geschichte witzig und dann vor allem Zettel einen geilen Namen für ein Tier. Und dann habe ich den Namen Zettel einfach mir aufgeschrieben in mein Notizbuch und als die Katze einen Namen braucht, habe ich die halt Zettel genannt. Und dann hat sich meine Lektorin bei mir gemeldet und meinte, dass der das Korrektorat macht für mein Buch, der auch immer für Arno Schmidt das Korrektorat macht und der sich sonst nie zurückmeldet, sondern immer nur die handschriftlich kommentierten Fahnen zurückschickt. Und der hat eine E-Mail geschrieben, das erste Mal in der Geschichte, weil er meinte, er sei erstens Katzenfan und jetzt heißt die auch noch Zettel. Das hat ihm gefallen. Also nicht Arno Schmidt selber, aber sein Korrektor.
Ich meine, da müsste man ja jetzt eigentlich sich die Szene nochmal anhören, wo die Katze auftaucht, oder nicht?
Können wir machen.
Würde ich sagen, dann das ist doch ein guter Zeitpunkt, nochmal von Zettel zu hören.
Ja, also ich habe eine Lesestelle noch mitgebracht, wo wir aus der Perspektive von Zettel, dieser Katze, eigentlich zuhören oder ihr über die Schulter gucken. Und diese Katze gehörte nicht Charlotte Weinberg, sondern ich würde sagen, sie gehörte zu Charlotte Weinberg.
Katzen so sind. Katzen genau, gehören nicht, sondern...
Ganz genau. Und diese Charlotte Weinberg ist eine der kalten Mieterinnen, die schon dem Wahnsinn sehr nahe ist und auch irgendwie, das ist sehr pathologisch bei ihr, die hat auch eine Vergangenheit in psychiatrischen Anstalten und die ist jetzt tot, kleiner Spoiler, und wird eingefroren. Jetzt bin ich nur in der Textstelle verrutscht, muss nochmal einmal gucken. Da. Die zwei Männer hatten Weinbergs Körper in den größeren Kasten gehievt, mitsamt der Atemmaske und mit der Pumpe um die Brust geschnallt, hatten den Deckel geschlossen, woraufhin Kim sich hustend entfernt hatte. Kachelbart nahm nun an einer Konsole einige Einstellungen vor, was ein paar Minuten beanspruchte und begab sich dann wieder in Richtung des Transporters. Mit hängenden Schultern trottete er durch die Halle und Zettel verfolgte ihn aufmerksam mit ihrem Blick. Als der Alte am Tank C87 vorbeikam, auf dem Zettel sich noch immer verbarg, hielt er inne. Er zögerte kurz, schaute sich um, so als wolle er sicher gehen, dass Kim ihn nicht bemerkte, trat an die graue Oberfläche heran und legte dem riesigen Zylinder die Hand auf, stützte sich ab. Zettel sah Tränen aus seinen Augen laufen, nur ein paar wenige, doch schwer fielen sie zu Boden. Ein tiefer Schmerz wanderte zum Dach der Halle hinauf, er strömte aus Kachelbarts Körper und stieg nur wenige Zentimeter an der Katze vorbei, deren Wut dadurch mit einem Mal abnahm und ihr Interesse an Kachelbart vergrößerte. Sie kroch noch ein kleines Stück näher an den Rand, um den Alten besser sehen zu können, verstehen zu können, ihn neu bewerten zu können, und sah sich dabei vor, dass er sie nicht bemerkte. Da ließ sich Kachelbart auf den Boden nieder, vielmehr er fiel, ein Kniefall vor dem Tank, schwerer Atem und eine Verzweiflung, die die Katze nicht nur wahrnahm, sondern die sich mit ihrer Trauer vermischte. Das Tier spürte mit einem Mal eine Verbindung zu dem Menschen dort unten, für den sie noch kurz davor nichts als Verachtung übrig gehabt hatte. Sie verstand, dass auch er trauerte und sein irrationales Verhalten eigentlich eine ganz andere Geschichte erzählte. Während Kachelbart sich aufrichtete, an den Tank gestützt, machte sich Zettel mit ein paar lautlosen Sätzen auf den Weg nach unten, bis sie kurz darauf wieder auf dem staubigen Hallenboden angelangt war. Sie tapste Kachelbart leise hinterher. Ihre Körperhaltung richtete sich bereits nach ihm, so als wolle sie sich entschuldigen, ihm ihr Mitgefühl ausdrücken. Doch sie blieb dabei stumm. Der alte Mann schien das Tier in seinem Rücken zu spüren. Er blieb stehen und wandte sich langsam zu ihr um. Mit kratziger Stimme und noch feuchten Wangen ging er ein Stück herab. »Nanu«, sagte er leise, »wen haben wir denn da?« Und dann streckte er seine Hand aus und Zettel leckte ihr das Salz ab, das die Tränen dort hinterlassen hatte. Ein Geschmack, den sie kannte und in dem sie sich mit ihm versöhnte. Er tätschelte ihr behutsam den Kopf und die Katze spürte, wie sich sein Atem langsam beruhigte. Da trat Kim an die beiden heran und ließ sich im Schneidersitz auf den Boden herab. Aus einer orangenen Plastiktüte förderte er eine Packung Katzenfutter hervor, die er öffnete und Zettel hinstellte. Die Katze hatte seit dem Besuch der beiden in jenem schäbigen Hotelzimmer, in dem sie mit Weinberg die letzten Tage verbracht hatte, nicht mehr gefressen. Hungrig stürzte sie sich nun auf die Fleischbrocken. »Wo hast du das her?«, fragte Kachelbart, und Kim antwortete, wie selbstverständlich, das Futter stamme aus einem Laden zwei Blocks weiter, er habe es dort gestohlen, unsichtbar und unbemerkt, woraufhin Kachelbart verächtlich schnaubte. »Du siehst traurig aus, Kachelbart«, antwortete er, aber der Alte winkte nur ab. »Ich habe einen schlechten Tag, weiter nichts. Unsere Lage macht mir Sorgen, das ist doch ganz normal«, sagte er in grimmigem Ton, in dem aber auch eine Spur von Unsicherheit zu vernehmen war. »Ich lasse jetzt Charlotte Weinberg in den Tank, dann gehst du mit Zettel vielleicht woanders hin, ins Büro oder den Transporter. Sie soll das nicht sehen. Das ist doch nichts für eine Katze.«
Ich freue mich, dass ich dir heute ein bisschen Raum geben konnte und wir dir ein bisschen lauschen konnten.
Ich danke für den Freiraum.
Hendrik Otremba im Freiraum-Podcast, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gern, danke.
Freiraum. Auf den Punkt und dann noch weiter.